Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, und ein ganz herzliches Grüezi miteinander an unsere Freunde und Zuschauer in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass ich wieder wohlerhalten zurück bin in der Schweiz im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, und ich darf Sie alle begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 11. November 2024. Der 11. November erinnert uns natürlich an den 9. November, und der 9. November erinnert uns an den Mauerfall von 1989. Ich hatte damals Redaktionsdienst in der Neuen Zürcher Zeitung, und die NZZ, die Königin des Understatements damals, hat dieses epochale Ereignis in ihrer ersten Abendausgabe mit einer einspaltigen Cicero-Meldung auf der Titelseite kundgetan. Also kleiner hätte man es fast nicht fahren können. Öffnung der innerdeutschen Grenzen. Und aufgrund dieser doch sehr speziellen Gewichtung hat dann der Sportchef, ich war damals in der Sportredaktion, hatte Abenddienst, hat dann der Sportchef Felix Reidar, glorreich, seinen Kollegen beim Ausland, den Georg Brunold, einen brillanten Mann und auch genialen Schriftsteller, sanft dazu gemahnt, ja, er möge doch hier das etwas größer bringen. Worauf Brunold erwiderte, was für eine fantastische Konversation. Aber Felix, wir haben es doch schon größer gebracht. Ich habe den Titel, hast du es nicht gesehen, einen Punkt größer gesetzt. Cicero plus ein Punkt. Also 12 Punkte plus 1 Punkt, wenn ich das richtig erinnere, 13 Punkte. Von Auge natürlich nicht zu erkennen, aber der geschulte Setzer hätte es sofort gesehen. Reidar sagte, nein, George, das reicht nicht. Du musst das zweispaltig machen. Und tatsächlich watschelte dann Brunold mit seinem Beret und dem Regenschirm und seiner Mappe, der Ledermappe, wieder zurück ans Redaktionspult und hat dann tatsächlich eine zweispaltige Meldung daraus gemacht. Dieses epochale Ereignis, großartig, wie man das damals fast gefriergetrocknet hier mit bewundernswertem Understatement in der NZZ gebracht hat. Und ja, mit diesem Mauerfall ist natürlich auch unauslöschlich verbunden der Name von Helmut Kohl. Und jetzt komme ich eigentlich zur Aktualität, denn letzte Woche, als ich in Sotschi war, hat ja am Schluss der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, eine wirklich eindrückliche Performance hingelegt mit einem über vierstündigen Auftritt. Zuerst eine Rede, 50 Minuten, dann über dreieinhalb Stunden stellt er sich den Fragen. Keine einzige Frage abgesprochen, nichts musste da eingereicht werden. Also wenn Sie einen Bundesrat oder einen Bundeskanzler interviewen, dann müssen Sie vorher die Fragen oder zumindest die Themen einreichen. Das war überhaupt nicht der Fall. Also man konnte frei da sprechen, und er hat auf eine sehr differenzierte, persönliche und auch entspannt wirkende Art da Auskunft gegeben. Für mich eine sehr beeindruckende, imponierende Art und Weise, wie er sich da gezeigt hat, selbstbewusst natürlich, aber eben auch entspannt, ohne überheblich zu wirken. Champions League, das ist wirklich Champions League, und wenn man sich mit Putin anlegt, wenn man ihn kritisieren will, dann muss man das auf einem ganz anderen Niveau tun, als so, wie das unsere Medien und viele Politiker hier zu tun pflegen. Das sind einfach andere Kaliber, und das ist verständlich, denn die Russen kommen aus einer anderen Wirklichkeitserfahrung, die sind gewissermaßen in der Wildnis, im Dschungel eines zusammenbrechenden Riesenimperiums aufgewachsen. Und das haben sie uns natürlich voraus, diese Erfahrung. Und das sollten wir respektieren, und deshalb sollten wir uns da auch nicht, wir eben die Wohlstandsverwahrlosten, die heute den Wohlstand verschleudern, den unsere Vorfahren erarbeitet haben. Schauen Sie sich mal Deutschland an, aber auch die Schweiz. Wir sollten da etwas demütiger denen begegnen. Und der Präsident Putin hat den Kanzler Kohl, so jetzt habe ich die Reihenfolge richtig, sehr lobend erwähnt. Er hat fast nostalgisch, wehmütig über frühere westliche Politiker gesprochen. Allem voran über Gerhard Schröder, den er eine Person von höchster Integrität nannte, einen mutigen, visionären Politiker, der Deutschlands Wirtschaft gerettet habe mit den Agenda-Reformen und danach den Mut, die Chuzpe gehabt habe, das Rückgrat, die strategische Autonomie Europas im Irak gegenüber den Amerikanern zu verteidigen. Das nötige ihm Respekt ab, und er nehme zur Kenntnis, dass in Deutschland heute die Aktien von Gerhard Schröder nicht mehr so hoch im Kurs stünden, aber bei ihm eben sehr hoch. Man habe auch eine freundschaftliche Beziehung und er sei stolz darauf und würde das auch gerne weiter pflegen. Also er hat sich hier sehr positiv und, wie ich finde, menschlich vorbildlich zu diesem Thema geäußert. Er hat auch gesagt, Jacques Chirac war eine große Persönlichkeit, ebenso die beiden Präsidenten Bush, insbesondere der jüngere Bush, den sie ja damals in unseren Medien sozusagen als intellektuell irgendwie angeschlagen, als nicht ganz voll zurechnungsfähig beschrieben haben, dem hat Putin stark widersprochen. Und von Kohl, und das hat er eben auch da in einem sehr anerkennenden, respektvollen Ton in Erinnerung gerufen, verbinde ihn eine ganz entscheidende Erfahrung aus den frühen 90er Jahren. Damals sei Putin eher noch eine kleine Nummer, Übersetzer, zwischen dem Bürgermeister von St. Petersburg und dem großen deutschen Kanzler der Einheit. Er sei eher da gesessen und habe das eben sprachlich gewissermaßen überbrückt, da zwischen dem Petersburger Bürgermeister und dem deutschen Kanzler. Da musste der Bürgermeister kurz weg und er da als Übersetzerzeit zurückgeblieben und dann habe sich Kohl mit ihm unterhalten und er habe ihm dort gesagt, und das habe Putin sehr beeindruckt, das habe ihn fast umgehauen, Kohl habe ihm gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland sei existenziell überlebenswichtig für die Zukunft der Bundesrepublik. Das hat er in dieser Form locker, könnte man sagen, da nochmal in Erinnerung gerufen. Und Putin fügte hinzu, das sei für ihn dann, als er sich das überlegt habe, ein Leitmotiv seiner Politik geworden. Gute Beziehungen mit Deutschland, gute Beziehungen mit dem Westen. Aber wenn natürlich der gleiche Westen und Deutschland aus Motiven, die wir jetzt hier nicht vertiefen müssen, einfach sich bräsig, taub, geradezu autistisch, wobei ich will den Autisten hier überhaupt nicht zu nahe treten, ich glaube, Autisten sind viel empfindsamer als das, was wir da beobachtet haben politisch, wenn die einfach hinwegwalzen über diese russischen Bedenken, Warnungen und Sicherheitsinteressen, wenn sie den Russen den Respekt verweigern, erst recht nach einer traumatisierenden Niederlage der Sowjetunion im Kalten Krieg, das ist ja das Dümmste, was du machen kannst, den Verlierer auch noch schlecht behandeln, weil er ja sowieso empfindlich ist. Du musst ja als Sieger Größe zeigen, wie das die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Deutschland gemacht haben. Aber nach dem Kalten Krieg hat man es eben nicht gemacht, das war fahrlässig. Und so hat man eben die Russen in jene Position gerückt, in der sie sich heute sehen, nämlich in einer Position, wo sie glauben, ihre existenziellen Interessen verteidigen zu müssen, und das nehmen sie sehr, sehr ernst. Und umso interessanter war es für mich, einerseits diese Erinnerung zu hören von Putin an die großen westlichen Politiker, was ja zeigt, dass er nicht ein Anti-Westler ist, sondern im Gegenteil, er ist ein zutiefst enttäuschter Westler, auch von der Schweiz enttäuscht, weil wir die Neutralität teilweise preisgegeben haben. Aber gleichzeitig, und das möchte ich hier eben auch betonen, das war nicht nur Nostalgie als Heroin des Alters, Putin ist ja auch schon 72 Jahre, sondern er hat genauso dezidiert gesagt, unsere Türen sind offen. Wir stehen für Gespräche bereit, sowohl mit Amerika wie auch mit Europa. Und auch wenn wir heute von BRICS reden, von Eurasien, das ist nicht ein Block, der sich gegen die anderen richtet. Aber es ist sozusagen eine natürliche Entwicklung, denn die Hegemonie der Amerikaner, dieses Monopol, muss wie jedes Monopol irgendeinmal zu Ende gehen. Also ich kann nur raten, hören Sie auf mit dieser Überheblichkeit, das richtet sich jetzt vor allem natürlich als Appell an die Politiker und an jene Überzeugten, die da glauben, ganz genau Bescheid zu wissen über Russland und dessen Motive. Ich glaube einfach, wir müssen wieder lernen, zuhören und demütig zu bleiben. Ich habe darüber auch eine Einstiegsanekdote erzählt in der schweizerischen Ausgabe, die Sie vielleicht interessant finden. So, jetzt aber zur Aktualität, zum deutschen Tohuwabohu der Politik. Aber Deutschland, schauen Sie, im Moment sind Sie in einer Krise. Aber Krisen sind wichtig. Lass keine Krise verstreichen, nutze sie als Chance. Sinngemäß Winston Churchill. Krisen sind immer wieder die Möglichkeit, sich anzupassen, sich wieder in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeit. Und deshalb sind Krisen etwas Gutes, auch wenn sie schmerzhaft sind. Sollte die CDU eine Koalition mit der AfD in Betracht ziehen? Das fragt natürlich keine deutsche Zeitung. Das fragt die Schweizerische Gratiszeitung 20 Minuten. Was glauben Sie, wie ist die Antwort? In der Schweiz. Sollten CDU und AfD eine Koalition in Betracht ziehen? Selbstverständlich ja, wenn es der einzige Weg ist, eine stabile Regierung zu bilden. 68% der Befragten. Oder 20%? Nein, das wäre ein Verrat an den Werten der CDU, 20%. Also der CDU-Vorsitzende, mutmaßliche Nachfolger des jetzt in den Seilen hängenden Olaf Scholz, Friedrich Merz, der gehört zu diesen 20%. Und wissen Sie, was das eigentlich bedeutet? Und hier sehen wir den Kontrast zu einem Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat mit seiner Reformpolitik die Wirtschaft Deutschlands und damit auch Europas gerettet. Er hat diese Agenda-Politik durchgesetzt gegen eine Mehrheit in seiner Partei. Er hat in den Sitzungen gesagt, manchmal muss man sich entscheiden zwischen der Partei, dem Amt und dem Vaterland und wir entscheiden uns jetzt fürs Vaterland. Ob er es genauso formuliert hat, weiß ich nicht. Er hat ja nicht seinen Sinn fürs Pathos, er ist eher etwas der Ironiker, sarkastisch. Aber das ist in der Essenz das, was er gemacht hat. Bundesrepublik, Deutschland, über Schröder, über Partei, über alles. Germany first. Was macht Merz? Merz macht CDU first. Merz first. Denn er will ja nicht zusammenarbeiten mit der AfD. Warum nicht? Weil ihm die zu nazimäßig ist. Wer ist die Verkörperung dieses angeblichen Nazitums? Das ist Björn Höcke. Also Friedrich Merz stellt die Person Björn Höcke, Landesvorsitzender in Thüringen, über die Bundesrepublik. Also das ist das Hindernis, dass er auf keinen Fall irgendwie zu managen können glaubt. Er glaubt also, Björn Höcke ist stärker als Friedrich Merz, denn wenn ich mit der AfD zusammenarbeite, dann geht das ja nicht. Offensichtlich, weil es eben dort diese Höckes gibt. Das heißt, die Höckes sind stärker als Merz, der sich aber berufen fühlt, Kanzler zu sein. Man muss sich das mal in dieser Klarheit vor Augen führen. Also warum verweigert der Merz die Zusammenarbeit mit der AfD? Ja, vermutlich, und das verkörpert wie personifiziert durch die Person von Björn Höcke. Und ich sage jetzt nichts darüber, ob die Wahrnehmungen von Merz richtig sind oder falsch. Ich halte sie für falsch, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass er diese parteipolitischen Kleinkariertheiten über Deutschland stellt. Nicht Germany first, sondern AfD first. Die muss isoliert werden. Da gehe ich vorher wieder mit den Grünen oder mit der SPD zusammen. Und Christian Lindner, der es jetzt wieder gemerkt hat, seilt sich rechtzeitig ab, um dann dort in der neuen Regierung Unterschlupf zu finden. Ja klar, er hat recht mit seiner Kritik. Und er hat auch recht daran, damit, dass er an der Schuldenbremse festhält, aber er ist trotzdem ein Opportunist, das hätte er von Anfang an wissen können. Und jetzt versucht er sich als ein geradliniger, prinzipientreuer Politiker zu inszenieren, der er eben nicht ist. Aber ist ja auch egal. Viele Politiker sind so, man kann sie auch zu spät merken, aber man soll es merken und man soll es auch aussprechen. Aber, das ist interessant, wenn Friedrich Merz also die Interessen Deutschlands nicht zu oberst stellt, und eben nicht mit der Partei zusammenarbeitet, mit der ihn eigentlich inhaltlich am meisten verbindet, nämlich der AfD. Sie hätten in Deutschland sofort eine bürgerliche Mehrheit. Wie in den USA. Trump hat ja einen Landslide geschafft. Und jetzt sehen Sie mal, was die Medien über Trump geschrieben haben. Und über Amerika kennen Sie sich besser aus als über Russland. Und mit der AfD reden Sie auch nicht. Also Sie können mal davon ausgehen, dass die Medien uns systematisch falsch informiert haben über Trump, da sieht man es, weil sie eben auch nie damit gesprochen haben, sie haben immer nur drüber gesprochen, über Trump. Mit Russland reden sie sowieso nicht, also haben sie da auch nur Fake News und mit der AfD redet man auch nicht, auch nur Fake News und auf der Basis dieser Fake News handelt Friedrich Merz. Und da stellt sich schon die Frage, ist der Mann überhaupt qualifiziert als Kanzler in Deutschland? Das würde ich mich fragen. Wenn er angesichts der jetzigen Lage immer noch diesen parteipolitischen egozentrischen Gugus, sagen wir in der Schweiz, über alles andere stellt, dann hat er doch den Ernst der Lage nicht erkannt. Deutschland braucht doch jetzt eine bürgerliche Regierung. Fertig mit diesen Figurenreiten da, mit diesem kapriziösen Verhalten, mit diesen Talkshow-Brandmauern. Ist Unsinn. Dann haben wir heute in den Nachrichten Meldungen über Gewaltexzesse in Amsterdam und in Berlin, Messerattacken, Jagdszenen, Judenjagd. Offenbar sind da israelische Fußballfans angegriffen worden, sowohl in Holland wie auch in Deutschland. Und dazu ist einfach Folgendes zu bemerken. Das ist eine Folge meines Erachtens des Kriegs in Gaza und natürlich der Migrationspolitik. Durch die Migrationspolitik hat man den Nahosten nach Europa importiert. Jetzt haben sie natürlich auch die Konflikte und die Kriege des Nahostens hier bei uns mitten in Europa. Wir haben in der Schweiz das auch, die Erfahrung mit den Türken und den Kurden. Und wir müssen uns auch hier ganz klar bewusst machen, dass ein Großteil der Menschheit das nicht versteht, was der Westen da macht und was Israel macht im Gazastreifen. Und ich sage Ihnen hier meine persönliche Meinung. Selbstverständlich hat Israel das Recht, sich selber zu verteidigen, nach dieser fürchterlichen, auch von den Israel-Kritikern natürlich immer wieder heruntergespielten Attacke dieser terroristischen Hamas-Gewaltexplosion, die man ja auch wieder historisch einordnen kann und herleiten kann, was sie aber nicht rechtfertigt, genauso wenig, wie man das russische Verhalten rechtfertigen kann in der Ukraine durch eine geschichtliche Herleitung. Man muss auch verstehen, warum es eine Hamas gibt und warum die so vorgeht. Das gibt historische Gründe, aber es gibt eben eine scharfe, eine feine Linie, aber eine wichtige Linie, eine unübersteigbare Linie zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Und wir dürfen uns das Verstehen nie nehmen lassen. Also, dass man sich verteidigt auf das, und dass diese Hamas-Attacke zu verurteilen ist, das ist klar. Aber die Antwort, die Reaktion muss angemessen sein, und das ist sie nicht. Und weil sie es nicht ist, kommt hier natürlich der ganze Westen in eine schiefe Lage. Denn den Russen rechnet man ja jeden Toten, jeden Zivilen vor. Möchte Putin davor ein Kriegsverbrechertribunal stellen, am liebsten an die Wand. Aber in der Ukraine haben wir etwa 12.000 tote Zivilisten. Jeder Einzelne ist zu viel. Nach diesen, was sind es jetzt, ja, 2,5 Jahren Krieg. Aber das sind ja viel weniger im Verhältnis zu den militärischen Toten. Und es sind im Verhältnis auch viel weniger als die Zivilisten und Kinder und Frauen und Alten, die im Gazastreifen sterben. Und wenn der Westen sich legitimiert, sich rechtfertigt vor der Welt, als Gralshüter der Zivilisation und der regelbasierten Ordnung, aber vor aller Augen sich gar nicht an die eigenen Regeln hält, die er den anderen aufzwingen möchte, ja, dann stehen wir mit abgesägten Unterhosen da. Und das ist eben das, was den Ärger verursacht und unter dem nun auch die jüdischen Mitbürger skandalöserweise zu leiden haben. Aber es hat eben alles seinen Kontext und das rechtfertigt nichts. Aber es gibt uns vielleicht zu denken, dass man den ganzen Approach hier überprüfen muss. Eine einfache Lösung habe ich nicht, aber ich sage, am Anfang der Krise muss man sich wenigstens einmal bewusst machen, dass man in der Krise steht und ein Problem hat. Und wenn man es nicht macht, dann rasselt man erst recht in einen Abgrund. Scholz, Vertrauensfrage vor Weihnachten, kein Problem. Ja, das war der klassische Scholz gestern bei Karin Mioska im Fernsehen. Der Mann, der sich nicht festlegt, der sich alle Optionen offen hält. Ein Politiker, der seine Überlebensstrategie darauf ausrichtet, möglichst nichts zu sagen, um überall gut anzukommen. Beziehungsweise um nicht anzuecken. Den im Dunkeln sieht man nicht. Er versucht durchzuschleichen, sich durchzumanövrieren. Ist auch interessant, ist auch eine Methode. Kann vielleicht sogar zum Erfolg führen. Wenn Scholz gegen Merz die Karte Frieden ausspielt und dem Merz den Kiesewetter und die Strack-Zimmermann um die Ohren schlägt, und Merz ist vermutlich Kiesewetter hoch 2 und Strack-Zimmermann hoch 4, ja, dann hat Scholz eine Chance. Dann kann er sich nämlich plötzlich noch als Friedenskanzler profilieren. Der er ja in der Theorie eigentlich auch gerne wäre, aber in der Praxis fehlt ihm die Kraft, auch entsprechend der Theorie zu handeln. Das ist die Tragik des Olaf Scholz, mit dem man sich vermutlich auch zu leicht macht, wenn man den einfach immer wieder als unfähig tituliert. Ist auch nicht umsonst in diesem Deutschland, so wie es heute ist, in diese Positionen gekommen. Und alles hat ja Deutschland auch nicht falsch gemacht. Also kann ein Mann, der es in diesem System an diese Position gebracht hat, auch nicht alles falsch gemacht haben oder alles an ihm, kann nicht falsch sein. Also aufgepasst, Demut auch hier. Lindner, im großen Interview, ja klar, der preist sich natürlich an. Christian Lindner jetzt im permanenten Bewerbungsgespräch bei Merz, damit es dann wieder schafft in die nächste Regierung, wird vermutlich auch zustande kommen, weil Merz eben Deutschland nicht über die Interessen seiner Partei und über die Macht stellt. Nämlich dann würde er mit der AfD zusammenspannen, hätte er schon längst angefangen zu reden, so wie Trump jetzt mit Putin redet. Auch in den Nachrichten heute. Trump rät Putin offenbar vor Eskalation des Krieges ab. Ja, mal sehen. Putin hat in Sotschi gesagt, für uns gibt es keinen neuen Waffenstillstand. Wir sind schon einmal verarscht worden durch Hollande und Merkel. Die haben sogar zugegeben, sie haben den Waffenstillstand benutzt, um die Ukraine aufzurüsten. Das wollen wir nicht. Wir akzeptieren die Unabhängigkeit der Ukraine, aber nur, wie schon bei der Unabhängigkeitserklärung vor 30 Jahren, auf der Grundlage der Neutralität. Und die Ukraine hat sich eben nicht an diese Neutralität gehalten und die Westler haben es auch nicht getan. Sie haben die Ukraine zum Werkzeug gemacht, zur Waffe gegen Russland. Man möchte uns strategisch schwächen, man möchte Russland herunterdrücken. Am liebsten möchte man Russland aufteilen und dann zu einem Rohstoffreservoir, Juniorpartner und Underdog, Unterling der Vereinigten Staaten von Amerika machen. Und das dürfe er nicht zulassen, das werde er nicht zulassen. Und deshalb werde man sich dagegen wehren. Aber gegen die Ukraine habe man nichts. Die Ukraine sei einfach das Werkzeug in den Händen einer anderen Großmacht. Und wenn die Ukraine neutral sei, keine NATO, dann werde er die Unabhängigkeit selbstverständlich wie bisher respektieren. Und ich glaube ihm das. Ich glaube, das stimmt auch, wenn Sie die Geschichte anschauen. Aber er hat auch hinzugefügt, auf der Basis der heutigen militärischen Realitäten. Also wenn man glaubt, dass da die Russen die Krim oder diese Gebiete im Osten abgeben werden, dann täuscht man sich, die sind jetzt russisch. Und Putin sieht sich auch nicht als Zertrümmerer des Völkerrechts. Er hat da in Sotschi erklärt, wie er die Situation sieht, wie er sie gegenüber der UNO dargelegt hat. Er hat gesagt, ein wichtiger Grundsatz des Völkerrechts der UNO-Charta ist das Nichtdiskriminierungsgebot gegenüber Minderheiten. Man darf Minderheiten nicht diskriminieren. Das haben sie ja in Deutschland extrem beherzigt. Da werden ja die Minderheiten geradezu auf Rosen gebettet, auf Händen getragen. Und das ist ja das Problem, dass nach diesem Staatsstreich 2014 massiv unterstützt von den Amerikanern in der Ukraine passiert ist, die neue nationalistische oder wie Putin sagte, profaschistische, ultranationalistische Regierung hat die russische Minderheit unterdrückt, hat die Sprache nicht mehr zugelassen, hat da Druck gemacht. Natürlich ist das immer auch ein Vorwand. Selbstverständlich gibt es auch die Machtdimension. Aber es gibt eben vielleicht auch die stärkere Sicherheitsdimension, die da hineinspielt. Dann habe man die unterdrückt, man habe einen Krieg gehabt, man habe die beschossen und daraus seien diese Sezessions-, diese Absetzungsbewegungen gekommen, Selbstbestimmungsrecht. Ja, eine unterdrückte Minderheit hat gemäß Völkerrecht, UNO-Charta ein Selbstbestimmungsrecht. Und deshalb seien sie aus freien Stücken Russland beigetreten. Sollen sie dieses Recht nicht haben? Hat das nur der Kosovo, haben das andere Länder. Aber ihnen will man es absprechen. Das ist die Argumentation von Putin. Ob es ihnen passt oder nicht, so sieht er das. Er sieht sich nicht als Rechtsbrecher. Das heißt, man muss hier miteinander ins Gespräch kommen. Genauso wie Trump und Putin ins Gespräch kommen, und das ist gut, dass Putin jetzt, dass Trump ihn angerufen hat. Genauso sollte Merz mit der AfD ins Gespräch kommen. Trump als Vorteil für Europa, interessant, die FAZ, wie sie das sieht. Und dann die deutsche Autoindustrie. Sind deutsche Autos noch begehrenswert? Ja, da hat die Politik natürlich die größten Fehler gemacht, durch die Verteuerung der Industrie. Aber die deutsche Autoindustrie hat natürlich auch hausgemachte Probleme. Und ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Rezept. Gehen Sie zurück zur Marktwirtschaft. Weniger Staat, mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Bürger entlasten, Unternehmen entlasten. Innovationskräfte freisetzen. In Deutschland schlummert das akkumulierte Kapital von über 80 Millionen Hirnen. Die werden sich schon etwas einfallen lassen. Vielleicht eher als diese lebenslangen Staatsbeauftragten, die noch nie einen Bleistift in ihrem Leben verkauft haben, sich aber anmaßen, die Wirtschaft fernsteuern zu können. Und die deutsche Autoindustrie hat noch einen ganz großen Trumpf in der Hand. Klar, das Massengeschäft, vielleicht wandert das nach China ab. Es ist ja schon ein Wunder, dass das VW überhaupt geschafft hat, sich in diesen Billigmärkten zu behaupten, in diesen Tiefpreismärkten. Die Chinesen sind für mich im Moment die neuen Japaner. Sie stoßen natürlich mit ihrem Geschäftsmodell der tiefen Margen bei sich selber, dem Verzicht auf hohe Löhne und Dividenden, stoßen sie mit qualitativ guten Produkten zu tiefen Preisen in die Märkte vor. Das hat ja VW auch immer gemacht. Aber jetzt schaffen sie es nicht mehr, weil die Produktionskosten zu groß sind. Die müssen schon runter. Also ob sich die behaupten können, das weiß ich nicht, mit diesen Massenprodukten. Aber die Hochpreissegmente, die Luxusautos, diese Top-Brands, die Hermes-Brands, sozusagen die Roger Federers der Automobilbranche, Porsche, Audi, Mercedes. Ich meine, das ist ein unglaubliches Kapital. Und sie haben noch etwas, meine Damen und Herren, in der Hand. Autobahnen mit vielen Streckenabschnitten ohne Tempolimit. Und das zwingt doch die Autobauer, die Deutschen, dazu, Gefährte zu konstruieren, die ab 160 Stundenkilometer nicht auseinanderfallen, die sozusagen nicht einen Vibrationsinfarkt erleiden. Das zwingt natürlich auch zu einer unglaublichen Ingenieursleistung. Also schaffen Sie um Gottes Willen nicht diese freie Fahrt ab. Führen Sie um Gottes Willen keine Tempolimiten ein, flächendeckend auf den Autobahnen. Das hat der amerikanischen Autoindustrie in den 70er Jahren das Genick gebrochen. Und in China rollen sie auch zwangsberuhigt da über diese vierspurigen Autobahnen. Das habe ich in Shanghai gesehen. Also Deutschland, die Autoindustrie, sie haben gewaltige Stärken. Sie haben einfach zu viel Staat. Das können sie lösen. Also nicht verzagen, Köppel fragen und Weltwoche Daily schauen. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche und bleiben Sie dran und bleiben Sie zuversichtlich. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen.